Ich durfte letzten Sonntag einen Gottesdienst halten, also das heißt, ich durfte die Predigt machen, was für ein Privileg in der FEG Laupen. Und ich durfte einen wirklich auch tollen Bibeltext auslegen, nämlich ist es Nehemia 8. Das heißt, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du gerne Nehemia 8 aufschlagen und ich lese die ersten 12 Verse. Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, von den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Mattitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Haschum, Hasbadana, Sacharja und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josabad, Hanan, Pelaja, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, so dass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum sei nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid auch nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Die Worte unseres lebendigen Gottes. Ja, was für ein erstaunlicher Text. Wir haben hier eine Beschreibung von eigentlich einem Gottesdienst, wie wir das in vielen Gemeinden auch beobachten können. Aber ja, was für ein Gottesdienst hier beschrieben wird. Bei Ihnen gingen ja das so richtig die Emotionen durch. Das, ja, wir haben hier Eifer, wir haben hier Spannung, Freude, Trauer und dann wieder Freude und das alles so ziemlich an einem Morgen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Gottesdienst zu und her geht normalerweise, aber ich kann sagen, jetzt bei mir oder jedenfalls in mir drin, es sind an einem Sonntagmorgen nicht ganz so viele Emotionen auf und ab. Und ich denke, um diese Situation zu verstehen und den Text auch besser zu verstehen, lasst uns gemeinsam anschauen, wie es denn dazu kam, dass sie ja so glücklich dann auch waren und dann auch, ja, was dieser Text uns selbst mitteilen möchte. Und ich habe das Ganze in drei Teile aufgeteilt. Zuerst in dem Beginn von der Gottesferne, ein bisschen den Kontext von Nehemia Esra anschauen, dann die Gemeinschaft Gottes und dann kommen wir zum letzten Punkt, nämlich die Freude an Gott. Also wirklich gemeinsam Freude an Gott. Also wir beginnen langsam und enden mit einem Fortissimo, wenn man das so sagen kann. Okay, starten wir doch gerne mit Gottes Ferne. Die Frage ist, was führte dazu, dass es denn eigentlich so zu und her ging an diesem ersten Tag des siebten Monats? Nun, um uns das bewusst machen zu können, ist es hilfreich zu wissen, dass vor 50 Jahren ungefähr die Israeliten von Gott in die Hände der Babylonier gegeben wurde. Und heutzutage sind wir auch so abgehärtet von solchen Nachrichten, die wir im Fernsehen sehen. Ja, wir lesen solche Informationen, dass es Krieg gibt, dass es wieder Unruhen gibt im Nahen Osten, in Ukraine etc., dass wir einfach darüber hinweglesen. Aber ich denke, lass uns, ja, du und ich jetzt gerade mal ein bisschen hineinversetzen in eine Situation, in die Situation eines Israeliten zu dieser Zeit. Stell dir vor, du bist ein Israelit. Du bist aus Gottes auserwähltem Volk, nicht von irgendeinem Gott, ja, unter vielen Göttern, nein, der Gott, der deine Vorfahren aus der Sklaverei aus Ägypten mit starker Hand herausgebracht hatte und der damit gezeigt hatte, weder die ägyptischen Götter noch die philistischen Götter, also Baal zum Beispiel, haben irgendeinen Chance oder haben überhaupt, sind irgendwie lebendig gegenüber dem wirklich einzig lebendigen, wahrhaftigen Gott. Weil ja, schlussendlich hat er sich gezeigt als der einzige Herr der Herrscher, der wahre Gott, der lebendige, echte. Und das Spannende ist, dieser Gott während dem Exodus hat etwas getan, das so in der kompletten Menschheitsgeschichte eigentlich so einzigartig ist. Nämlich, er hat einen Bund mit deinen Vorfahren geschlossen. Wenn wir ein bisschen über die Bibel hinwegschauen und wir schauen uns andere Götter an, dann sind die anderen Götter immer sehr weit. Ja, sie sind souverän, absolut unantastbar. Wir haben Geschichten von zum Beispiel Götter, die Halbgötter erzeugten und diese mussten Arbeit verrichten und weil sie das nicht wollten, haben sie zum Beispiel Menschen erschaffen, damit wir die Arbeit auf ihren Kosten machen. Und so haben wir immer eine Diskrepanz, eine Kluft, ja, zwischen Gott und Götter, je nachdem, welchen Kulturen du bist, und der Menschen. Ja, und wir müssen uns immer diese Gunst von Gott irgendwie erringen und Gott kann einfach machen, was er möchte. Aber dieser Gott der Bibel ist so einzigartig, weil er einen Bund eingegangen ist. Und ein Bund, wenn du verheiratet bist oder wenn du überhaupt mal irgendeinen Vertrag unterzeichnet hast, dann weißt du, zu einem gewissen Grad schränkst du dich freiwillig auch ein. Weil dann kannst du nicht mehr einfach tun, was du möchtest, wenn du einen Bund eingehst. Und dieser Gott hat also für uns Menschen, ist er einen Bund eingegangen und wir dann wissen, auf Kosten seines Sohnes Jesus Christus. Und nicht nur das, dass er einen Bund eingeht, nein, dieser Gott ist nicht nur weit weg und hat einen Bund, sondern er sagt, ich möchte unter euch wohnen, ich werde unter euch wohnen. Ja, dort, wo das Himmlische mit dem Irdischen, dort, wo es zusammentrifft, ja, dort möchte er, also wenn er wohnt, heißt es, Himmel und Erde treffen aufeinander und das durch die Bibel zuerst in der Stiftshütte, als die Israeliten noch eher nomadisch unterwegs waren und danach dann durch Salomo im Tempel. Und dort kann ist Gemeinschaft. Also Gott ist unter mit seinem Volk. Und diese Dinge, das sind dir bewusst, weil du hast deine Vorfahren, die dir das, das ist deine Identität, ja, das ist ein Teil deiner historischen Geschichte. Und dann plötzlich wird dieser Tempel zerstört. Das heißt, der Ort, wo Gott präsent war, wo Gott sein sollte, ist kaputt. Wo deine Sünden vergeben werden konnten, ist weg. Deine Familien, Freunde, einige davon sind sicherlich gestorben durch den Einmarsch Babylons, der Babylonier, und ein Großteil davon sind dann nach Babylon auch verschleppt worden ins Exil. Und der Tempel ist in Ruinen, und da fragst du dich schon, dieser große Gott, ein zerstörter Tempel zeigt auch irgendwie, wie als hätte man Gott selbst zerstört. Oder wo man sich fragt, ja, hat Gott uns verlassen? Ist er weg? Und heutzutage haben wir oft so einen Blick von sehr einem individualistischen geprägten Menschenbild. Das heißt, ich bin, wer ich bin. Ich bin ein Fußballer, oder ich bin ein Athlet, oder ich bin ein Musiker, oder ich bin ein Artist, und ich bin nur ich. Aber in kollektivistischen Gesellschaften, in anderen Kontinenten und auch Zeiten, da ist deine Identität ein Teil des Ganzen. Oder wer bist du in Relation zu anderen Menschen? Und du weißt, du bist ein, oder das Volk Israel ist ein Königreich von Priestern, die Offenbarung Gottes erhalten haben. Aber wie bist du ein Priester ohne Gott und auch ohne Tempel? Und so hier wird regelrecht deine Identität, wer du bist, was du ausmachst, wird dir hier regelrecht von deinen Füßen gezogen. Und das lässt sie nicht kalt, ja, weil vielleicht im ersten Jahr, im zweiten Jahr, da denkt man, ja, vielleicht passiert noch etwas, aber wir wissen, das sind 50 Jahre, das ist mehr als ein halbes Leben. Einige, die ins Exil gingen, wenn nicht sogar die meisten, sind schon verstorben. Und die, die im Exil aufgewachsen sind, die kannten das alles gar nicht. Und daher waren sie emotional auch zerstört. Wir lesen im Psalm 137: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Ja, sie weinten. Stefan Zweig, ein österreichischer Schriftsteller, der von den Nationalsozialisten ins Exil floh während dem Zweiten Weltkrieg, beschreibt den Verlust seiner Heimat in diesen Worten: Es gibt keine größere Sehnsucht als die nach dem, was man nie mehr erleben wird. Das ist die Situation, in der sich die Israeliten befanden, im Exil, was das bedeutet hat. Und nun zum Glück, wir haben die ganze Bibel und wir dürfen wissen, dass Gott sie doch nicht verlassen hat. Und wie ist es dann, ja, wenn plötzlich diese Information kommt, hey, ihr dürft wieder nach Hause in euer Land. Ihr dürft wieder zurück. Und nicht nur das, die Perser haben auch den Juden erlaubt, nicht nur zurückzukehren, sondern sie haben auch Materialien gegeben, um den Tempel wieder aufzubauen. Das heißt, diese Heimat, deine Identität, deine Sehnsucht hier wieder zu füllen. Diese Bedeutung von dieser emotionalen Situation kann ich vielleicht mit diesem Beispiel illustrieren. Als ich in der 4. Klasse war, ich selber habe es damals nicht ganz so verstanden, aber meine Lehrerin hat mir damals erzählt, dass sie eine Frau kannte, die, ja, ihr ist das Haus abgebrannt, und als es am Brennen war, ist diese ältere Frau extra wieder hineingerannt in das Haus, damit sie ihre Fotoalben wieder zurückbekommen kann. Also sie hat ihr extra ihr Leben aufs Spiel gesetzt für diese Fotoalben. Und das ist leider so, dass wir Menschen oft erst Dinge wirklich zu schätzen wissen, wenn wir sie auch nicht mehr haben. Wir erkennen erst dann wieder, was für ein Schatz das war, was wir und was für ein Privileg wir da eigentlich hatten. Und dann wurde der Tempel, ja, mit diesen Gefahren, und es gab Gefahren, es gab auch Widerstand in dieser Zeit, als Nehemiah das aufgebaut hatten. Aber sie haben es gemacht. Ja, das Volk hat es gemacht und der Tempel wurde wieder aufgebaut. Und da kommen wir zum zweiten Thema, nämlich Gemeinschaft mit Gott. Und wir hören hier etwas so Außergewöhnliches. Wenn wir auf den Text gehen, da lesen wir Vers 1, Kapitel 8, und da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen sollte, das der Herr Israel geboten hatte. Also, das ganze Volk, stellt euch mal vor, wenn du in eine Gemeinde gehst, wie dein Pastor sich freuen würde, wenn die ganze Gemeinde zu ihm gehen würde und sagen würde, hey, wir möchten das Wort Gottes hören, wir möchten ihn hören, bitte erzähl uns von ihm, wir möchten von den Schriften, von seinen Worten dürsten wir, nach dem wollen wir möchten ihm begegnen. Wie würde er hüpfen vor Freude? Und genau das haben wir hier. Es ist nicht Esra, der gesagt hatte, ja, Jungs und Mädels, wir müssen hier wieder Gottesdienst machen, wie uns befohlen wurde, sondern das Volk wollte den Gottesdienst wieder feiern, weil sie das einfach schon so lange nicht mehr getan hatten. Und das ist auch etwas Spannendes und was auch im Exil erkannt wurde, ist, hey, vielleicht ist Gott eben nicht nur präsent im Tempel, sondern auch in seiner Schrift. Ja, die Worte der Logos, also am Anfang war das Wort. Ja, der bekannte Vers aus Johannes 1,1. Das Fleisch wurde, dieses Wort ist hier in seiner offenbarten Schriften, wo Gott uns auch begegnet, wo wir Gott erkennen dürfen, wo wir seine Schönheit, seine Treue, seine Liebe, seine Herrlichkeit sehen dürfen. Hier begegnet uns Gott auch. Und die Menschen haben das gewusst, wie wahrhaftig toll das ist. Ja? Es ist wie ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang, wenn man mit Freunden unterwegs ist und man sagt seinen Freunden, hey, schaut euch mal diesen Regenbogen, schaut euch mal diesen Sonnenuntergang an, man möchte diese Freude teilen. Und genauso war das auch bei ihnen. Sie wollten diese Freude, diese Schönheit gemeinsam erleben und miteinander teilen. Und das konnten sie endlich. Weil wir lesen dann, dass sie vom hellen Morgen bis Mittag geblieben sind und dass sie sich gefreut haben, dass sie gebetet haben, sich verneigt haben, gepriesen haben, Amen, Amen, hörten stundenlang zu, während die Schrift ausgelegt wurde. Und wir lesen auch, dass sie ausgelegt wurden, so dass man sie verstand. Ja, und nicht nur jemand hat es erklärt, sondern sehr viele Leute waren an dem beteiligt, am Erklären, und das Erklären ist auch so wichtig, weil wir lesen dann, was so spannend ist, hier, dass die Leviten und Esra zum Volk sprachen, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig, darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Ja, so, sie waren traurig, als sie das verstanden hatten. Und wir wissen nicht ganz genau, was genau vorgelesen wurde, aber wahrscheinlich wurde ihnen bewusst, dass ihre Vorfahren Gott nicht mehr zu schätzen gewusst hatten. Und dass sie Gott von einem lebendigen Gott, mit dem sie eine Bundesbeziehung hatten, dass es mehr und mehr zu einer, ja, dass er mehr zu einer Wunderlampe wurde, die für die man einfach irgendwie etwas bezahlte. Ja, also anstatt, hey, Gott ist es, der deine Sünden vergeben konnte und dafür gibst du ein Tieropfer, ein Schlachtopfer, wurde es zu einem, hey, ich gebe jetzt Schlachtopfer und damit ich sündigen kann, damit ich das dann machen kann. Also es wurde von einer Bundesbeziehung zu einer Transaktionsbeziehung. Ja, ich bekomme das, wenn ich das gebe und du gibst mir das, wenn ich dir das gebe. Also rein eine Transaktion. Aber wir wissen, Gott, dem gefallen diese Schlachtopfer nicht. Psalm 51 spricht auch davon, denn du hast nicht Lust an Schlachtopfern, sonst gebe ich sie. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Und wir haben, das ist nicht eine einzelne Stelle, die einfach so ist, sondern wir haben diese Informationen über ein halbes Dutzend Mal verteilt durch das ganze Alte Testament, dass Gott nicht primär, dass es nicht primär um die Schlachtopfer geht, sondern dass wir mit unserem Ganzen zu ihm zurück hinwenden, dass wir uns zu ihm hinwenden, weil er möchte ja unser Herz aus dem hebräischen Verständnis nicht nur das Emotionale ist, sondern das ganze Sein, unser alles, was wir sind, mit allem, was wir haben und sind, dass wir ihm hingeben. Und wahrscheinlich hat das Volk da auch erkannt, dass ihre Vorfahren sich nicht ganz und gar Gott hingegeben haben, sondern ihn nur verwendet haben und ja, Gott sie deshalb auch in die Hand der Babylonier gegeben hat. Jetzt wirst du mich vielleicht fragen, ja, möchte er uns einfach nur traurig sehen? Ja? Möchte er einfach uns als zerbrochenen Mann oder Frau sehen und uns verknechten? Und ich denke, da passt es, dass wir den Weg zum dritten Thema gehen, nämlich die Freude an Gott. Ja, Gott liebt einen zerbrochenen und zerschlagenen Menschen, der zu ihm kommt, haben wir gerade gelesen. Und das mag jetzt vielleicht auf den ersten Moment ja schadenfreudig rüberkommen, aber das zeigt halt nicht das ganze Bild, denn wenn wir uns eigentlich bewusst sind, auch in unserem Leben, wenn wir etwas Falsches getan haben, wenn wir unsere liebste Person verletzt haben, ob jetzt bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, dann ist es ja nicht an uns, uns zu rechtfertigen, ja, ich wollte ja gar nicht so, sondern hey, wenn wir erkannt haben, wir haben diese Person verletzt, dann wollen wir uns auch aufrichtig entschuldigen und das tut auch uns leid, ja, also Leid, uns Leid tun, dass auch wir einen Leid haben gegenüber sie, dass wir traurig sind darüber. Und diese Trauer, das Erkennen, dass wir falsch lagen und um Vergebung bitten müssen, auch untereinander, das ist es, was Gott möchte. Es ist nicht, dass wir bei Gott immer die ganze Zeit zerbrochen sein sollten, sondern diese Zerbrochenheit, das zerbrochene Herz, das ist es, was uns zu Gott führt. Aber Gott selbst möchte uns dann nicht dort behalten und uns einfach trauen sehen, Tag ein, Tag aus. Nein, er möchte unsere Freude. Und darum ist es so, und deshalb lesen wir ja auch diese Sache, Esra könnte sagen, ja, zu Recht seid ihr traurig, ja, jetzt bleibt mal, lasst es euch mal richtig fühlen, sondern er sagt ja, nein, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teil davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und was auch so interessant ist, wenn wir das lesen, ist, ja, Esra sagte das und dann geht es nicht direkt zu Vers 12, sondern wir lesen im Vers 11 dazwischen, und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Also es zeigt, manchmal ist es nicht, dass man es einfach einmal hört und das dann gerade ins Herz geht und verstanden wird, sondern die Leviten mussten hier noch einmal sie immer wieder beruhigen und sagen, hey, seid nicht bekümmert, wirklich nicht. Und dann erst lesen wir, und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Sie hatten die Worte dann verstanden. Und das ist auch sehr wichtig. Es geht nicht nur um das Verständnis, das wir vermasselt haben. Auch das ist ein Punkt, sondern auch das Verständnis, dass Gott uns vergeben hat und die Freude des Herrn unsere Stärke ist, also die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und das passiert ja schon, dass wir manchmal so sind, hey, nein, Gott kann mir gar nicht so vergeben, nein, Gott möchte mich jetzt wirklich noch so traurig halten. Ich war ja so schlecht, ich habe das jetzt so vermasselt. Er kann mich gar nicht annehmen, so wie ich bin. Aber die Frage ist natürlich auch hier, wer sind wir, dass wir Gott widersprechen, wenn wir die Vergebung ablehnen, obwohl Gott sie uns ja gibt? Ja, das etwas, das er über unser Leben ausgesprochen hat, wieso setzen wir unsere Meinung über seine Worte? Auch das ist in dem Sinne ein subtiler Stolz. Es wirkt wie Demut, ja, ich kann das gar nicht annehmen, aber ist eigentlich letztlich ein Misstrauen gegenüber Gottes Wesen und seinen Zusagen. Und Gott, ja, möchte unsere wahrhaftige, echte Freude und deshalb sagt er auch, ich vergebe. Denn wenn wir nicht Gott in Freude dienen. Ja, sagen wir mal, es ist nicht aus Freude. Gott möchte, nein, er möchte vielleicht gar nicht unsere Freude, sondern eine Regel. Ja, wie sieht es dann aus? Überlegen wir uns mal. Sagen wir mal, alles ist jetzt eine weitere Regel, die wir haben und halten müssen. Dann ist Christsein wirklich eine zusätzliche Last. Ja, all die Gebote, die man jetzt noch hat, ja. 613 im Alten und bis im Neuen Testament und jeden Sonntag müssen wir noch in den Gottesdienst und dann haben wir auch noch Bibelstunde am Donnerstag und dann noch die tägliche Bibellektion. Also am Donnerstag habe ich jetzt gerade an die andere Gemeinde gedacht oder auch die tägliche Bibellektüre und dann noch täglich beten sollten man ja auch noch, sind ja alles wirklich noch Aufgaben, die man ja noch abhaken muss. Ich habe ja schon so viel zu tun, jetzt muss ich das alles auch noch machen. Und dann stellt sich auch die Frage, hat mich dann noch Gott gerne, wenn ich nicht nach seinen Geboten wandle, bin ich dann noch genug? Und dann wird es nicht mehr zu einem, hey, ein Christsein ist eine neue Schöpfung, sondern es ist ein, oh, was ist jetzt das Mindeste, das ich machen muss, damit er zufrieden mit mir ist? Und was dann auch passiert, ist, dass die Sünde immer wie schmackhafter wird. Ja, Satan, der dann in dem Sinn eigentlich dir einflüstert, hey, du warst jetzt schon so lange ein guter Christ, ja. Von 2, 3 Wochen, du hast jetzt wirklich Gas gegeben. Können dir mal Ferien vom Christ sein? Ja, mach mal Pause. Das brauchst du ja. Aber diese Worte, wie schon gesagt, sind nicht von Gott. Weil die Tatsache ist nicht, oder ist, dass wir nicht eine zusätzliche Last bekommen haben. Und weshalb die Freude am Herrn unsere Stärke ist, denn wir wissen, im Römerbrief schreibt Paulus das ja so, Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, ja, dass ihr euch jetzt abermals fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, Vater. Also es ist kein Geist der Knechtschaft, sondern es ist ein Geist Ja, also eine Geisterknechtschaft, unter der wir jetzt weiter leiden oder nochmals fürchten und leiden müssen, sondern dieser Geist hat, also garantiert uns, ist eine Siegel für die Adoption Gottes von uns. Und dieser Gott hat uns erwählt und er wird dieses Werk auch vollbringen und wird es vollenden. Und dieser Geist ist ein Siegel, ein Zeichen, ein Stempel. Ja, du bist aufgenommen ohne einen Eignungstest oder einen Sporttest. Es ist auch nicht wie, ja, wie irgendwie eine Probezeit. Zum Beispiel, ja, in einem Unternehmen, du kommst hinein, bekommst eine Probezeit. Jetzt musst du dich noch beweisen, ja, bis du dann wirklich den Lehrvertrag, ja, den Lehrvertrag bekommst. Jetzt musst du da noch durch. Ja, zeige mir, dass du das verdient hast. Nein, wir sind adoptiert durch ihn, durch den Glauben. Wenn wir an ihn glauben, sind wir adoptiert. Und dieser Gott, der die Mond, die Erde, die ganzen Berge, die Farben, alle unterschiedlichen Fruchtarten und Gemüsesorten und alles kreiert hat. Dieser Gott sagt, wir sind nicht mehr seine einfach Knechte, obwohl er das machen könnte, sondern er nennt uns seine Freunde. Und nicht nur das, sondern zudem wir ihm auch als Vater mit Erbe anrufen können. Und auch diese Tatsache, ja, diese Tatsache dürfen wir uns gewiss sein. Und wir müssen auch hier nicht mit einer falschen Demut rangehen und sagen, ja, ist das aber wirklich so? Dürfen wir uns wirklich daran festhalten? Sondern ja, sein Wort hat Bestand. Und damit möchte ich aber auch nicht sagen, dass es sehr einfach ist, das anzunehmen. Oder dass du immer, ja, du bist immer nur zu stolz, wenn du es nicht gerade verstehst, ins Herz aufnimmst oder wieder mal Zweifel hast, weil es klingt ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und daher brauchen wir auch einander und brauchen wir immer wieder das Wort und daher sehen wir auch gerade vorhin, die Leviten mussten noch einmal, nachdem sie es gesagt haben, das Volk beruhigen, gemeinsam, sich nur ein Levit oder nur Esra, sondern Esra und die Leviten, mussten sie immer und immer wieder, ja, beteuern, hey, das ist tatsächlich so. Und der Herr ist geduldig zu uns. Er ist nicht ein Gott, der denkt, ach was, du bist jetzt schon mit mir 10, 20, 50 Jahre unterwegs und verstehst das jetzt immer noch nicht. Nein, das ist nicht der Gott, den wir hier haben. Wie er sich offenbart hat, nein, er ist geduldig. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht uns aneinander messen. Ja, oh, ich habe jetzt wieder Zweifel und der Neue, der jetzt im ersten, zweiten Jahr unterwegs ist, der hat ja irgendwie nie Zweifel, ich mache etwas falsch, sondern nein. Es ist wichtig, C.S. Lewis erklärt das sehr gut in seinem Werk Pardon, ich bin Christ. Er beschreibt es folgendermaßen: Der Punkt ist nicht, ob ein Christ netter ist als ein Nicht-Christ, sondern der Punkt ist, ob dieser Mensch durch Christus Jesus besser ist, als er ohne ihn, also ohne Christus wäre. Und da müssen wir auch aufpassen, ja, nicht an weltlichen Standards unseren Segen oder die Früchte des Heiligen Geistes zu messen, ansonsten haben wir dann auch schnell wieder ein Wohlstandsevangelium. Ja, hat einer, der jetzt vielleicht nur zwei Bekehrungen erlebt in seinem Leben, aber irgendwo im hintersten Dorf vom Uri ist, ja, wo er einfach zwei, drei Leute hat, ist er jetzt weniger gesegnet und ist der Heilige Geist weniger bei ihm, als jetzt vielleicht einer, der in Zürich ist und vielleicht 50 Bekehrungen im Jahr hat. Nein, oder? Das würden wir nicht in dem Sinne direkt so verbinden. Weil der Heilige Geist, der wirkt und die Freude, die ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir können es auch nicht immer erzwingen. Aber wenn wir das haben, diese Freude, wenn wir das wirklich verstehen dürfen, diese Zuversicht, die wir haben dürfen, das eröffnet uns alle Türen für alles, was wir machen sollten. Ja. Und das erkennen wir zum Beispiel besonders an den Seligpreisungen, wie auch Luther und Calvin das schon wunderbar festgestellt haben. Wir lesen zum Beispiel, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das heißt jetzt nicht in einem kausalen Verbindung, wo wir dann wieder denken, boah, wenn ich also nicht sanftmütig bin, dann werde ich das Land nicht erben. Wenn ich sanftmütig bin, dann schon, ja, ist eine Bedingung. Sondern Tatsache ist, die Seligpreisungen sind aufgebaut, weil du schon das Land erben wirst. Ja, weil wir durch das Kreuz das schon haben werden. So müssen wir das verstehen. Aus diesem Grund eröffnet es uns durch sein Werk am Kreuz von Golgatha, eröffnet Jesus uns die Möglichkeit, sanftmütig zu sein, Verfolgung zu erleiden. Und diese Tatsache müssen wir auch immer wieder in unser Herz einfach festschreiben. Französisch finde ich sehr schön ausgedrückt, nämlich apprendre par cœur oder auf Englisch learning by heart. Das ist viel schöner als auswendig lernen, weil das zeigt noch einmal, dass das sollte in unser Herz gehen. Und wichtig ist auch, manchmal heißt es auch, dass es nicht nur einfach ein Hineinreden ist, auch wenn das oft sehr hilft, sondern ja, manchmal heißt es auch einfach, das Evangelium zu leben. Zu leben, miteinander zu leben. Sie haben ihnen nicht nur erklärt, dass die Freude am Herrn eben Gott ist und dann ist das ganze Volk ihrem Werk nachgegangen, sondern sie haben aufgerufen, Fettes zu essen und Süßes zu trinken. Und auch das braucht es. Weil, wie Paulus schreibt, er, also Gott, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm auch nicht alles schenken? Und daher ist auch das Gebot, hey, sendet auch Anteile, wie wir hier lesen, die nichts für sich bereitet haben, denn dieser ist unserem Herrn heilig. Das ist nicht, damit dann Gott auf uns schaut, er sendet Anteile und dann wird dann Gott euch etwas senden, sondern weil ja Gott schon zu euch schaut, er schaut ja schon zu euch. Aus diesem Grund, das ermöglicht dir, dass du auch ohne Nachdenken oder ohne Habgier oder Angst in dem Sinne auch die Anteile den anderen geben kannst. Ich denke, das, was uns auch auffällt, wenn wir jetzt den ganzen Text uns angeschaut haben, von Freude und bis zu den anderen Emotionen, ist, hey, es geht nicht primär nur um mich, um meinen Gott und du und dein Jesus und er und sein Jesus und wir alle mit unserem eigenen Jesus an der Hand, sondern wir haben, es ist ein Wir gemeinsam, wir als Familie und Gott. Weil Gott hat uns ja adoptiert, eine Kindschaft gegeben. Und diese Adoption ist ja nicht nur für dich, sondern diese Adoption, er hat mehrere von uns adoptiert. Und demnach sind wir auch neue Brüder und Schwestern. Und dieser Weg ist lange, ja, wir können einander gebrauchen, einander helfen zu erinnern, dass wir vergeben sind, dass wir standhaft sein sollen, dass wir einander tragen, weil es einfach auch ein Lauf ist, den wir vollenden müssen. Aber wir dürfen wissen, dass das schon ein Geschenk ist von Gott, das in dieser Zeit ist. Wir lesen in Markus, dass wer seine Häuser und Brüder und Schwestern, Mütter und Väter etc. aufgibt für ihn, für das Evangelium willen, dass er alles in dieser Zeit, also in diesem Äon, in diesem, wo wir jetzt leben, hundertfach zurückbekommt, hundertfach Mütter und Väter und Häuser und Äcker und Kinder. Und damit meint er genau das. Uns in der Gemeinde. Dass wir immer überall auch ein Zuhause haben und Brüder und Schwestern, die uns helfen und zu uns schauen. Und in dem nächsten Leben das ewige Leben dann. Und natürlich uns auch, oder? Es ist dann nicht, dass es aufgehört hat, aber in diesem Äon auch schon die Brüder und Schwestern, die, die auch uns schon jetzt zur Seite gestellt hat. Die sind nicht weniger wert oder mehr wert, sondern sie sind unsere Brüder und Schwestern. Und dieses Evangelium, diese Wahrheit, die brauchen wir immer und immer wieder voneinander. Nicht nur kognitiv, also im Kopf, sondern auch wirklich gelebt in Taten. Weil an diesem Ort kommen die unterschiedlichsten Menschen in Fähigkeiten, Interessen und Hintergründe zusammen, die alle gemeinsam Jesus als ihren Herrn und Vater bekennen. Und ja, da machen wir das Ganze, laufen den ganzen Weg in Liebe und Freude und stehen alles gemeinsam durch. Und ja, heißt manchmal auch, dass es zu kleinen Diskussionen oder Streitereien kommt, aber wie eine Familie sollte das uns ja nicht gerade auflösen. Amen. Alright, hey, das ist Nehemiah 8, 1 bis 12. Ich fand das einen wunderschönen Vers und ich hoffe auch, dass du mit diesem Vers etwas machen kannst, dass diese Bedeutung, diese Zusagen über dein Leben, sei es überhaupt ganz spezifisch für dich als Individuum, aber auch ja, im Kollektiv, dort wo du bist, dass dich das ermutigt und dass du auch wieder ja, den Wert siehst, das gemeinsam durchzustehen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz gesegneten Tag und wir hören uns. Mach's gut.